Tag zusammen, willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe von Klima und Kohle, dem Campus Talk. 59,7%. Das war der Anteil der erneuerbaren Energien am öffentlichen oder an der öffentlichen Nettostromerzeugung in Deutschland. Ein neuer Rekord. Also, wir sind, was die Erneuerbaren angeht, im letzten Jahr auf einem sehr guten Weg gewesen. Und was bietet sich zum Jahreswechsel besser an, als auch noch einmal den Blick zurückzuwerfen auf die Energieerzeugung und den Energieverbrauch im letzten Jahr in Deutschland, in Europa, was sich so getan hat, nachdem wir ja in der letzten Woche mit Christian Kamlott einen Rückblick geworfen haben, allgemein auf die Themen, die wir im vergangenen Jahr hatten, möchte ich jetzt die Folge nutzen, um einmal die Energieversorgung, insbesondere die Stromversorgung in Deutschland, mal zu diskutieren, zu besprechen. Es gibt die ersten Zahlen, die Detailzahlen kommen erst im Laufe diesen Jahres, bis dann alle Meldungen eingegangen sind. Aber ja, das ist ja das Schöne an der Energietechnik, an den Erzeugungsverbrauchseinheiten, an den Daten, die sind ja alle sehr gut erreichbar, verfügbar, aufbereitet. Ich denke, allen voranzunennen ist da die Internetseite Energy Charts vom Fraunhofer ISE und dem Kollegen Burger, der die betreibt, der die Daten sehr gut darstellt. Mittlerweile haben aber auch einige Zeitungen oder Leitmedien aus Deutschland diese Daten aufbereitet, noch weiterentwickelt. Auch das ist eine sehr, sehr positive Entwicklung, denn ich denke, es ist ganz wichtig, dass man die Energiekennzahlen darstellt, visualisiert. Das ist für die öffentliche Wahrnehmung oder auch für den öffentlichen Diskurs, der schon sehr schwierig ist, an mancher Stelle dann auch schnell emotional geführt wird. Ganz sinnvoll. Also da ist die Seite zu nennen. Ansonsten natürlich die Bundesnetzagentur, die die Daten entsprechend auch aufbereitet, bereitstellt. Und dann haben wir natürlich auf europäischer Ebene auch entsprechende Quellen. Wir haben jetzt Anfang des Jahres auch noch von der Agora Energiewende ein erstes Dokument, eine erste Publikation. Also eine Vielzahl an Daten, die möchte ich jetzt mal so ein bisschen durchgehen. Auch das kann man nicht alles komplett in dieser Podcast-Folge diskutieren, besprechen. Aber wir ordnen mal ein bisschen ein und bewerten ein bisschen. Na, gucken wir mal, was so die Schlussfolgerung ist, die man ziehen kann. Also, fangen wir mal mit dem Schwierigen an, nämlich mit dem fortschreitenden Klimawandel. Wir sind mittendrin, das wissen wir, das haben wir hier in der Reihe auch schon mehrfach besprochen, diskutiert, erklärt, warum das so ist. Tatsächlich war 2023 global das wärmste Jahr seit Beginn der Messaufzeichnung im Jahr 1880. Also wir sind mittendrin, das lässt sich auch nicht wegdiskutieren. Und alle Versuche, alle letzten Rückzugsgefechte, will ich sie mal nennen, die es da gibt, um zu sagen, nee, das ist alles nicht menschengemacht, sondern unterliegt natürlichen Schwankungen, lässt sich wissenschaftlich sehr schnell entkräften. Also wir sind mittendrin und Deutschland ist mittendrin. Also die mittlere Lufttemperatur steigt in Deutschland, europaweit, global. Das ist eine entscheidende Beobachtung. Bei den Niederschlägen, nachdem wir ja 22 ein Jahr hatten, das deutlich, also das unter dem langjährigen Mittelwert lag, waren wir jetzt in 23, was die Niederschläge angeht, wieder deutlich drüber. Also das jetzt Hochwasser um den Jahreswechsel herum ist ja immer noch nicht ganz abgeklungen oder ist jetzt fast abgeklungen, aber die kritischen Pegelstände sind nicht mehr vorhanden. Aber das Jahr war schon sehr feucht. Auch das sind alles Folgen des Klimawandels. Das werden wir uns demnächst auch nochmal angucken und diskutieren, wie die Physik dahinter ist, warum Klimawandel auf der einen Seite zu mehr Dürrephasen führt und im gleichen Moment, aber auch es parallel dazu kommen wird, dass wir mehr Niederschläge bekommen. Also wie passen diese beiden Extreme zusammen? Mehr Trockenheit, mehr Dürrephasen und dann aber auch mehr Feuchtigkeitsphasen. Das ist wieder Physik. Da steigen wir dann demnächst nochmal ein. Heute in dieser Folge aber nicht. Da wollen wir uns mal auf die Energieversorgung konzentrieren. Also Einstieg war schon mit dem Anteil der erneuerbaren Energien an der Netto-Stromerzeugung. Da stellt sich natürlich die Frage, was ist denn eigentlich die Netto-Stromerzeugung? Also 59,7% waren erneuerbar. Das ist eine sehr positive Entwicklung. Da waren wir so auch, also hoch waren wir tatsächlich auch noch nie. Die Kernkraft haben wir abgeschaltet dieses Jahr, oder nicht dieses Jahr, sondern letztes Jahr. Da, auch das ist ein guter Weg gewesen, aus meiner Sicht. Da haben wir auch schon ein paar Mal diskutiert, warum die Kernkraft schwierig ist, mit allen Diskussionen, die man da führt, die auch in den Medien geführt wird. Haben wir hier schon diskutiert, werden wir sicher auch nochmal diskutieren. Wir sind ausgestiegen. Tag später ist in Finnland ein großes Kernkraftwerk ans Netz gegangen, ein neues, was auch sehr lange in der Bauzeit war. Naja, aber was heißt eigentlich, worauf ich eigentlich eingehen wollte, ist, was ist jetzt die Netto-Stromerzeugung? Das ist, also wir haben die Bruttostromerzeugung, das ist das, was ein Kraftwerk erzeugt. Und dann gibt es noch den Eigenverbrauch, also was vom Kraftwerk selber verbraucht wird. Das ist bei einem Kohlekraftwerk, das hat tatsächlich einen eigenen Verbrauch. Man braucht auch noch Strom für den Betrieb der Kraftwerke, Kohle, Kernkraft, Gas. Nettostrom ist wirklich das, was am Zähler ankommt. Bei der Photovoltaikanlage, auch da gibt es einen Eigenverbrauch. Das heißt, wenn der Strom nicht über den Zähler geht, ins Stromnetz und woanders eingespeist oder verbraucht werden kann, taucht er auch in der Statistik nicht auf. Also wir kennen die Nettostromerzeugung und der Anteil war knapp 60%. Allen voran stärkste Energiequelle oder mit der größten Menge die Onshore-Windenergieanlagen, also die Windenergie an Land, 116 Terawattstunden. Mal so zur Verordnung führen, was das Terra, also Kilowattstunden kennen wir. Dann haben wir Mega, Giga, Terra, also das sind 116 Milliarden Kilowattstunden Strom aus den Windenergieanlagen an Land. Das haben halt viel Wind gehabt in 23. Insbesondere einen großen Push haben wir noch Ende des Jahres im Dezember bekommen. Da war es sehr, sehr windig. Die Offshore-Windenergie spielt auch mal eine Rolle mit einem guten 5% Anteil. Und damit ist also Onshore-Wind die Energiequelle, die die meiste elektrische Energie bereitgestellt hat, sogar noch vor Kohle, Braun- und Steinkohle zusammengenommen. Also ja, wir sind auf einem guten Weg. Alle anderen Diskussionen zu dem Thema führen wir regelmäßig, lassen wir an der Stelle weg, dass wenn kein Wind weht, haben wir keinen Strom. Das passiert dem Steinkohle- oder Braunkohlekraftwerk ja nicht. Ja, also lassen wir an der Stelle weg. Wir gucken erstmal nur heute auf die nackten Zahlen. Die Photovoltaik auch sehr stark, 12% Anteil, 52 Terawattstunden, sehr positiv, damit sogar stärker als Wind offshore, auch vor Erdgas, hinter Braunkohle. Also wenn man das mal sortiert, nach der Größe der Anteile haben wir Wind onshore, wir haben die Braunkohle, wir haben Photovoltaik. Das sind so die Top 3 Energieerzeugungssysteme, die wir in Deutschland im letzten Jahr hatten. Ja, das ist, denke ich, schon eine feine Sache. Vor allen Dingen, und das muss man berücksichtigen, dass wir halt auch beobachten, dass es immer mehr zu einer Verschiebung der Erzeugung kommt. Also Kohle wird immer unattraktiver. Das ist gut so, war nun mal Kohle die dreckigste, die Energiequelle ist mit den höchsten Treibhausgasemissionen, also Braunkohle allen voran, aber natürlich auch die Steinkohle. Da haben wir letztes Jahr aber einen Rückgang beobachtet. Da war ja zu befürchten, dass durch die Abschaltung der letzten drei verbliebenen Kernkraftwerke in Deutschland dann zum Ausgleich die Kohlekraftwerke einspringen. Und genau das haben wir nicht beobachtet. Also wir konnten es in diesem Jahr aus zwei Gründen auffangen. Oder aus drei Gründen, ein bisschen unterscheiden. Also einmal waren die Erneuerbaren stark, also die konnten dort entsprechend ein bisschen gegensteuern, aber das allein ist es nicht gewesen. Wir haben dann auch noch viel Strom importiert. Wir waren in den vergangenen Jahren, denn also in den letzten 20 Jahren war Deutschland Stromexporteur. Das heißt, wir hatten einen Überschuss an unsere Nachbarländer abgegeben. Und dieses Jahr, zum ersten Mal seit vielen Jahren, sind wir Stromimporteur. Verschiedene Medien haben dann getitelt, wir wären Strombettler. So einfach ist es nicht. Gucken wir uns gleich nochmal an, was jetzt mit dem Import-Export war. War das tatsächlich ein zentrales Thema in der energiepolitischen Mediendiskussion war. Das ist aber, das muss man ein bisschen differenzieren, machen wir gleich in Ruhe. Wir wollen uns jetzt noch einmal die Kohle angucken. Also tatsächlich zeigt sich, dass also die Bruttostromerzeugung, das sind die Daten von den einzelnen Kraftwerken, wenn man das mal zusammennimmt, beobachten wir, dass wir also auf einem Niveau sind, was die Kohleverstromung angeht, wie in den 1960er bei der Braunkohle, 1950er Jahren bei der Steinkohle nicht mehr. Das heißt, wir haben jetzt in diesem Jahr 2023, wenn man Braun- und Steinkohle zusammennimmt, eine Bruttostromerzeugung, die haben wir kombiniert das letzte Mal Ende der 1950er Jahre gehabt. Also 1959 war das Niveau der Bruttostromerzeugung so wie im letzten Jahr. Also da hat das Fraunhofer ISE nochmal alte Daten gewälzt, also vor allem die Daten auch aus der DDR-Zeit mit den verschiedenen Kohletypen, die es noch im Einsatz gab in den Kraftwerken. Was hat das für Gründe, dass die Kohle reduziert ist, damit natürlich auch der Anteil der Erneuerbaren gestiegen ist? Entgegen der Erwartung, dass wir jetzt durch die Abschaltung der drei Kernkraftwerke mehr Strom brauchen oder die Stromproduktion ersetzen müssen. Wir haben im letzten Jahr bedingt immer noch durch die Energiekrise oder die Nachläufer der Energiekrise der schwierigen wirtschaftlichen Lage, in der wir uns in Deutschland immer noch befinden. Europa ist da immer noch in einer schwierigen Situation und Deutschland sicherlich tut sich im Moment noch schwerer als die anderen Länder, sodass die Schwerindustrie ihre Produktion zurückgefahren hat, den Energieverbrauch zurückgefahren hat und es deswegen dazu gekommen ist, dass wir im letzten Jahr weniger Strom verbraucht haben und damit auch die Stein- und Braunkohle, der Steinkohleverbrauch, der Braunkohleverbrauch zurückgegangen ist. Und das ist natürlich, also natürlich gut, aber auf der anderen Seite auch schlecht, denn das wird dann nächstes Jahr, kann sich das vielleicht nochmal ändern. Also wenn man sich die Zahlen vergleicht, die gesamte Stromlast, das heißt also der Stromverbrauch, den wir im letzten Jahr hatten, das waren 457 Terawattstunden, das ist ein Rückgang gewesen im Vergleich zum Vorjahr und auch das war ja schon schwierig. Wir dürfen nicht vergessen, also 22 war ja schon energetisch ein besonderes Jahr und tatsächlich haben wir nochmal eine Reduktion von ungefähr 5% gehabt aufgrund der Nachwirkungen dieser Wirtschaftskrise. Ich weiß nicht, ob man sie so bezeichnen kann, aber im Moment, wir haben kein Wirtschaftswachstum, wir tun uns sehr schwer. Und das schlägt natürlich auch auf den Energieverbrauch aus. Die Unternehmen, und das sind natürlich die Hauptverbraucher im Stromsektor, haben ihre Verbräuche gesenkt aus Kostengründen, weil sie einfach sparen müssen. Das kann sich jetzt, also die Erwartung ist 24, sind die Wirtschaftsaussichten, aber das ist dann eher eigentlich ein Thema wieder für Christian Kamlott. Der könnte uns dann noch tiefer einsteigen lassen in die wirtschaftlichen Prognosen. Aber es ist im Moment nicht so, dass wir für 2024 wieder einen großen Schritt nach vorne erwarten, was dann auch dazu führen würde, dass der Energieverbrauch steigen würde. Das ist, glaube ich, eher perspektivisch für 2025 zu erwarten. Naja, und dann wird auch zwangsläufig der Energieverbrauch wieder raufgehen. Und das könnte, ne, immer vorsichtig konjunktiv, wird sehr wahrscheinlich dazu führen, dass dann auch der Kohleverbrauch wieder raufgehen kann. Das wäre dann eine direkte Folge. Ansonsten die Diskussion der Dunkelflauten, das heißt also, das ist die ewige Kritik, die will auch nicht versiegen. Das ist wahrscheinlich also systembedingt. Erneuerbare können nachts keinen Strom produzieren, wenn die Sonne nicht scheint, mit den Photovoltaikanlagen oder wenn der Wind nicht weht. Dennoch, wenn man sich jetzt die Anteile der Erneuerbaren mal an der Stromlast betrachtet, lagen wir im Schnitt im Jahr 2023 bei 57%, also der Wert, den wir schon genannt haben. Wir haben Phasen gehabt, also Ende Dezember 2023 durch die hohe Windleistung, der Sturm, der über Norddeutschland gezogen ist, der führt halt automatisch dazu, dass wir viel Windstrom dann im Netz haben, dass wir sogar eine bilanzielle Deckung von über 100% hatten, was natürlich dazu führt, dass wir den Strom exportieren müssen und dabei sind auch noch Windanlagen abgeschaltet. Aber wir haben natürlich auch Phasen gehabt, das war dann Ende November, Anfang Dezember, da sind wir auf unter 20% gerutscht. Klar, windstill oder wenig Wind, wir sind sowieso in der dunklen Jahreszeit, kurze Tage, lange Nächte, schlechte Witterungsverhältnisse, dann rutscht der Anteil der Erneuerbaren sehr schnell in Richtung 20% und weniger. Wobei, also knapp unter 20% ist schon das Minimum gewesen, auf den Tag bezogen, das muss man berücksichtigen. Es gibt noch die Stunden, da wird auch mal quasi nichts produziert. Auch solche Phasen haben wir, also natürlich nachts, aber auf den Tageswert bezogen liegen wir eigentlich immer ganz gut. Das heißt, wir können immerhin Stand heute unsere Energieversorgung über den Tag verteilt im Winter mit 20% uns trotzdem noch versorgen. Das ist gut, das ist wirklich sehr gut. Und dann helfen uns die fossilen Kraftwerke noch. Das sind nun mal historisch bedingt in Deutschland die Kohlekraftwerke. Das werden künftig stärker die Erdgaskraftwerke sein. Und dann kommen wir jetzt zum spannenden Thema des Stromimports und Exports. Wir haben unsere europäischen Nachbarn, mit denen wir laufend Strom handeln. Was gut ist, was wichtig ist, das wollen wir. So funktioniert der europäische Markt. Man hat immer so ein bisschen den Eindruck, dass dieser Stromhandel schlecht ist oder etwas ist, was wir vermeiden wollen. Aber was ist unser Ziel eigentlich bei der Energieversorgung? Wir wollen günstig, so günstig wie möglich, die Energie bereitstellen. Und das, was wir im letzten Jahr beobachtet haben, also in 2023, ist, dass wir Phasen hatten, da war der Strom aus unseren Nachbarländern, allen voran Dänemark, Polen, aber natürlich auch Frankreich, günstiger als die Stromerzeugung durch unsere Kohlekraftwerke. Und was mache ich dann? Ich kaufe die günstigste Energiequelle und nutze dann unsere Nachbarländer. Umgekehrt verkaufen wir unseren Strom natürlich in unsere Nachbarländer. Also nochmal die Jahresbilanz, die war, ja, kommt an, wie man sieht, positiv oder negativ. Das heißt also, wir haben tatsächlich im letzten Jahr mehr Strom importiert als exportiert. Das war die letzten Jahre tatsächlich nicht so. Das hat verschiedene Gründe. Also tatsächlich das letzte Mal, dass wir einen größeren Import als Export hatten, das war im Jahr 2002. Mit 0,7 Terawattstunden. Danach waren wir immer Exporteur mit den absoluten Boomjahren. Das war dann ja, Mitte der oder Ende der 2010er Jahre, also 16, 17, 18, da hatten wir ein Saldo, da haben wir mehr als 50 Terawattstunden exportiert. Das ist dann schrittweise zurückgegangen und jetzt 23 haben wir tatsächlich schon eine größere Menge. Also jetzt gerechnet von 1990, also seit der Wiedervereinigung, haben wir jetzt also 8,6 Terawattstunden elektrische Energie importiert. Das ist der größte Wert seit 1990. Da kann man sagen, ja, okay, also jetzt ist hier alles vorbei. Das ist ja ganz schlimm. Ich muss sagen, warum ist das ein Problem? Denn den Strom versuchen wir, oder weitestgehend, haben wir günstig eingekauft. Das heißt also, volkswirtschaftlich war das eine sinnvolle Entscheidung. Die Energieversorger, die Netzbetreiber kümmern sich darum, dass der Strom halt so eingekauft wird, dass es für sie am wirtschaftlich interessantesten ist. Jetzt kann man sagen, ja, das ist aber trotzdem ist das schwierig. Wir wollen ja autark sein und wir wollen ja als Industrieland uns auf uns selber verlassen können. Das ist doch ganz wichtig. Ja, das könnten wir ja auch. Also wir müssten diesen Strom nicht exportieren. Wir könnten hier mit der braunen Steinkohle, also mit der heimischen Braunkohle und dann mit der importierten, mit dem importen Energieträger Steinkohle in den eigenen Kraftwerken erzeugen. Aber das ist volkswirtschaftlich nicht sinnvoll, sondern wir kaufen ihn günstig ein, aus den Nachbarländern entsprechend. Und das ist eine ganz, ja, damit eigentlich doch eine ganz positive Entwicklung, die wir im letzten Jahr beobachtet haben. Wenn man sich jetzt nochmal anguckt, also das war, oder eigentlich typischerweise ist es so, dass wir in den Wintermonaten, in denen ja typischerweise mehr Windstrom im Netz vorherrscht, wir Strom exportieren. Das heißt also, der Strom wird dann in die Nachbarländer exportiert. Und in den Sommermonaten, da sinkt der Stromverbrauch. Da importieren wir typischerweise auch mehr Strom. Das haben wir in den letzten Jahren auch gemacht. In diesem Jahr jetzt natürlich auch. Auch das müssen wir auch gar nicht verheimlichen. Durch die Abschaltung der Kernkraftwerke haben wir natürlich eine Energiequelle verloren, die wir vorher hatten. Und diese Energieerzeugung müssen wir natürlich kompensieren. Und da gibt es verschiedene Wege, wie man sowas machen kann. Tatsächlich war es aber am sinnvollsten, diese Energie einzukaufen. Also wir haben ja dann am 15. April, also Mitte April, die letzten drei Kernkraftwerke abgeschaltet. Die haben also am Ende noch etwa rund 3 Gigawatt Erzeugungsleistung gehabt, wobei das war schon die Abklingphase. Also im Schnitt waren es jetzt, wenn man mal noch mal ein bisschen vorher guckt, also wir waren so bei um die 3 Gigawatt an Erzeugungsleistung. Die fehlen natürlich plötzlich im Netz, wenn wir die Kraftwerke abschalten. Und das konnte, weil natürlich die Kernkraftwerke auch 24 Stunden durchlaufen, 8.060 Stunden im Jahr, maximal, ich sag mal, Volllaststunden, so rund 6.000 bis 7.000 Stunden. Diese Energiemenge fehlt und die konnten die Erneuerbaren nicht ersetzen. Was machen wir, wie gesagt? Wir holen uns den Strom aus den Nachbarländern. Also, und das ist tatsächlich auch das, was wir jetzt beobachtet haben, dass der Export dann gemacht wurde, wenn er also attraktiv war. Die Kosten für die Kohleverstromung auch teurer war als die Gasverstromung, denn das ist ja dann die andere fossile Energiequelle, die wir noch haben, dass wir also, dass es günstiger war, jetzt im ersten Quartal 23 die Gaskraftwerke anzuschmeißen statt der Kohlekraftwerke. Und wenn man jetzt nochmal in die Zukunft schaut, also bleibt das jetzt so, und das ist jetzt eine Prognose, die jetzt die Agora Energiewende im Rahmen einer Studie zur klimaneutralen oder zum klimaneutralen Stromsystem 2035, da haben sich da entsprechende Szenarien angeschaut und geprüft, wie wird sich der Strommarkt entwickeln in Deutschland und dann natürlich eingebettet in das europäische Verbundnetz, dass wir Ende dieses Jahrzehnts wieder zum Stromexporteur werden, einfach durch den kontinuierlichen Ausbau der regenerativen Energiequellen. Also wenn wir jetzt weiter Photovoltaik und Wind zubauen, dass wir dort ab 27, 28 wieder Exporteur werden, Nettoexporteur über das Jahr gerechnet. Das wird dann auch wieder den monatlichen Schwankungen unterliegen. Und auch die Ausreißer werden natürlich deutlich größer werden, indem wir noch mehr volatile Energiequellen bekommen. Also von daher eine Entwicklung, bei der man sagen kann, ja, das finde ich jetzt aber irgendwie unglücklich. Och, ja, also man muss in dem Fall, das haben wir ja auch schon häufiger diskutiert, mal dann weg von der deutschen Brille hin zur europäischen Brille. In 22 haben wir unseren französischen Nachbarn sehr viel geholfen, als die im Sommer und im Herbst immer noch Schwierigkeiten hatten, technische Schwierigkeiten mit ihren Kernkraftwerken. Da haben wir dann in Deutschland unsere Kohlekraftwerke angeschmissen, um die Franzosen mit Strom zu versorgen, die vor allem im Winter, weil die Franzosen prima mit Strom heizen, haben wir mit Strom aus unseren fossilen, dreckigen Kraftwerken unterstützt. Jetzt hat sich die Situation in Frankreich in 23 wieder normalisiert und stabilisiert, was die Kernkraftwerke angeht. Die ist immer noch nicht auf altem Niveau. Das wird wahrscheinlich auch aufgrund des Alters der Kernreaktoren auch nicht wieder passieren. Aber 23 war ein normales Jahr bei der französischen Energieversorgung. Naja, und dann führt es automatisch dazu, dass wir viel Kernenergiestrom bekommen. Auch da kann man sagen, ja, jetzt haben wir die Deutschen abgeschaltet, jetzt holen wir aus Frankreich Kernenergiestrom. Das haben wir aber immer schon gemacht. Das ist ganz normal, weil wir nun mal Nachbar sind von Frankreich. Auch da haben wir vergessen, auch da gibt es nochmal eine Stromweiterleitung. Das ist vor allem auch beim Gas so. Also auch da gibt es ja nochmal ganz andere Diskussionen, dass wir auch Gastransitland sind. Ne? Also das darf man auch alles nicht, darf man auch alles jetzt nicht vergessen. Ja, was haben wir noch? Der Kraftwerkspark. Also wie hat sich jetzt die Nennleistung entwickelt? Denn das war jetzt im letzten Jahr auch ein sehr, sehr positives Jahr. Wir haben im letzten Jahr, also 23, in der Photovoltaik über 14 Gigawatt Leistung installiert. Das ist Wahnsinn. Davon hauptsächlich Photovoltaikanlagen auf Dächern, knapp 70%. Die Freiflächen waren auch stark, aber nicht so stark. Aber allein diese 14 Gigawatt. Davor, das beste Jahr, das hatten wir 2012 mit rund 8 Gigawatt. Das heißt, wir haben also unseren bisherigen Zubaurekord, das war ja so die gute alte Zeit, Anfang der 2010er Jahre, als die Solarbranche zum ersten Mal einen Boom erlebt hat, haben wir fast verdoppelt. Trotz der wirtschaftlichen Schwierigkeiten, die wir haben, also Photovoltaik, geht es richtig gut. Dennoch muss man sagen, selbst der Zubau reicht nicht. Wir brauchen jetzt abhängig von den Szenarien und den Plänen für eine Klimaneutralität, also Agora Energiewende nennt es 20 Gigawatt. Ja, das hat verschiedene Betrachtweisungen, verschiedene Rechnungen kann man dann noch aufmachen, dass wir so zwischen 15 und vielleicht sogar 25 Gigawatt brauchen. Auch von der, hängt ein bisschen ab von der Fokussierung, wollen wir mehr Photovoltaik, mehr Wind, einen guten Mittelweg. Naja, also klingt also wieder negativ, also es ist 14,4 Gigawatt. Wahnsinn. Das ist echt eine richtig gute Entwicklung im Bereich der Photovoltaik. Problemkind bei der Energiewende ist die Windenergie. Auch die erholt sich langsam. Also, wir haben jetzt im letzten Jahr, das waren knapp unter 3 Gigawatt, 2,9 Gigawatt. Das ist immerhin wieder ein Anstieg. Vielleicht zum Vorjahr, also wir kommen da sie von Gigawatt, das war 2019. Also die Energie, Windenergiebranche tut sich immer noch sehr, sehr schwer. Der Ausbau kommt nicht voran, denn wir brauchen knapp 8 Gigawatt Zubau pro Jahr der Windenergie, um unsere Ausbauziele jetzt gemäß des EEGs, der Klimaneutralitätsszenarien zu erreichen. Da sind wir sehr, sehr weit von weg. Also das ist Ja, schwierig. Da muss man jetzt mal gucken, ob dann die Maßnahmen, die die Bundesregierung getroffen hat zur Vereinfachung der Verfahren, ob das besser wird. Es geht stetig bergauf, aber tatsächlich viel zu langsam. Ansonsten ist nicht wirklich viel passiert bei den fossilen oder konventionellen Kraftwerken. Also Kernkraft ist weg, da sind 4 Gigawatt Kraftwerksleistung weggebrochen. Bei der Braun- und Steinkohle, da sind wir quasi konstant bei jeweils knapp oder rund 19 Gigawatt. Gaskraftwerke 33 Gigawatt, da ist auch nicht viel passiert. Das ist ein stabiles System, sodass wir tatsächlich, was die fossilen Kraftwerke angeht, jetzt Ende 2023, 80,6 Gigawatt Kraftwerksleistung, konventionelle Kraftwerksleistung zur Verfügung haben. Auch das ist immer noch so eine Diskussion. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was heißt das denn jetzt? Können wir uns denn eigentlich in Deutschland überhaupt versorgen? Was natürlich Quatsch ist. Wir haben ja immer unsere Nachbarn. Wir werden niemals auf die Idee kommen zu sagen, wir kappen die Koppelleitung zu unseren Nachbarländern. Das wäre ja ein Irrsinn, weil das also die Netzstabilität senkt und alles schwieriger macht. Das wird nie passieren. Dennoch ist ja auch immer so eine häufige Diskussion, ja, was ist denn, können wir uns in dem Zweifelsfall vollständig mit elektrischer Energie versorgen, wenn kein Wind weht, kein Photovoltaik? Also im letzten Jahr, dass die maximale Last waren 72,5 Gigawatt. Wir haben 80 Gigawatt konventionell und die Erneuerbaren produzieren ja trotzdem. Also da muss man sich mal jetzt, da muss man wirklich mal die Kirche im Dorf lassen. Jetzt können wir sagen, ja, aber letztes Jahr war ja schlecht. Ja gut, gehen wir noch ein Jahr zurück. Da sind wir bei 79 Gigawatt Spitzenlast, die einmalig in einer Stunde aufgetreten ist. Das heißt, selbst das schaffen wir natürlich, dann hätten wir keine Reserven. Ja, also kann man ewig diskutieren, wobei wir sind sowieso schon in den hypothetischen Fällen. Kein Problem. Wir sind gut, sehr gut ausgestattet. Dazu kommen dann noch die Batteriespeicher oder die Speicherleistung, die wir haben. Auch die wächst stetig, insbesondere durch Heimspeicher. Wir sind mittlerweile summa summarum, also Pumpspeicher, Großbatteriespeicher, Gewerbespeicher und Heimspeicher, bei 16,3 Gigawatt Batteriespeicherleistung. Nur aufpassen, Leistung, das ist noch nicht die Kapazität. Aber auch da, das entwickelt sich in eine gute, in eine sinnvolle Richtung, ist aber trotzdem zu langsam. Was da noch fehlt bei den Speichern, sind die Elektroautos. Die ziehen natürlich erstmal Strom, verbrauchen Strom, aber es sind ja fahrende Batterien. Das wird künftig, wird das noch interessanter werden, dass wir dort diese Systeme auch nutzen für die Puffer oder für die Speicherung, für die Nutzung der als Speicher, als Pufferspeicher, dass wir dort auch Energie wieder rausziehen in einem, sagen wir mal, modernen Smart Grid, haben wir schon mal angediskutiert, wird das entsprechend sich so positiv entwickeln. Von daher müssen wir abwarten. Das entsprechende Problemkind ist weiterhin natürlich auch der Netzausbau. Wir haben weiterhin große Schwierigkeiten, den Strom aus Norddeutschland, aus der Windenergie nach Süddeutschland zu transportieren, aus den unterschiedlichsten Gründen. Tatsächlich viele Pläne, also viele solche Genehmigungs- und Bauvorhaben im öffentlichen Hand sind sehr, sehr träge, weil es einfach sehr stark bürokratisiert ist. Auch da müssen wir natürlich ran. Die Diskussion wird auch regelmäßig natürlich in den Medien geführt. Aber es ist vieles schon konkret geplant. Es ist tatsächlich auch einiges in Bau, also sind knapp 1200 Kilometer Stromnetz in Bau. Aber das ist natürlich trotzdem viel zu wenig, vor allen Dingen, weil natürlich dann die Netzsteuerung immer aufwendiger und immer teurer wird. Also das sogenannte Redispatch, also die Steuerung des Abschalten von regenerativen Energiequellen zur Netzstabilisierung, ist ein Problem und wir zahlen tatsächlich einen, also allein für das Redispatch sind wir bei, jetzt sind 23, da fehlen jetzt noch die, da fehlen jetzt die aktuellen Zahlen, die stehen noch gar nicht fest, aber zu erwarten ist wieder, dass wir da deutlich über der Milliarde Euro sind und diese Kosten werden natürlich umgelegt auf alle Netzbeteiligten. Das ist natürlich ein echtes Problem. Also von daher, Netzausbau, das wissen wir, da müssen wir viel schneller werden. Aber wir kommen tatsächlich da nicht so richtig voran. Das ist ein echtes Problem. Wenn wir nochmal dann den Stromsektor verlassen, vielleicht nochmal ein paar andere Bereiche uns angucken. Wie sieht es jetzt mit der Heizenergie aus? Da war ja auch dann im letzten Jahr, und das wird dieses Jahr noch weitergehen, das Gebäudeenergiegesetz oder umgangssprachlich Heizungsgesetz, haben wir auch schon drüber gesprochen. Wärmepumpen auf dem Vormarsch, auch da war zwischendurch mal ein Hype, jetzt hat sich wieder ein bisschen abgekühlt. Tatsächlich ist der primäre Energieträger noch Erdgas und tatsächlich immer auch noch Mineralöl. Aber die Wärmepumpen werden künftig noch ansteigen. Das wird sich entwickeln, aber auch das braucht Zeit. Vor allem, das ist jetzt nur Raumwärme in den kleineren Verbrauchern. Das wird sobald sich nicht flächendeckend entwickeln. Der Import, also wir sind natürlich ein Energieimportland und zwar Energieträger. Wir importieren Steinkohle. Das liegt aber daran, wir haben ja keine Steinkohleförderung mehr. Auch da gibt es immer wieder Diskussionen, ja, wir müssten doch, wir könnten doch, ja, wir haben ja auch genug Steinkohle in Deutschland. Aber das ist so teuer, das ist so lange auch schon so teuer, dass der Weltmarkt viel günstiger ist. Woher kommt die Steinkohle? Auch da gibt es noch die letzten Zahlen, aber von Januar bis Oktober tatsächlich die meiste Steinkohle importieren wir aus Australien. Aus den USA, Niederlande, Kolumbien. Wobei, bei den Niederlanden muss man aufpassen, das ist auch teilweise noch Transit, aber das darf man nicht vergessen, wo das alles herkommt. Also von daher, beim Erdgas ist es auch so, da ist natürlich auch ein großer Lieferant mit Russland weggebrochen im letzten Jahr schon, der ist natürlich jetzt auch nicht wieder da. So langsam fangen jetzt an, diese Flüssiggas-Terminals, diese LNG-Terminals zu greifen. Aber trotzdem, das ist natürlich eine Entwicklung. Das gehört auch dazu. Unsere Infrastruktur ist, unsere Heizinfrastruktur ist auf Gas ausgelegt. Naja, also von daher, da haben wir noch Bedarf, uns natürlich weiterzuentwickeln. Wir müssen raus aus dieser Importabhängigkeit. Wenn wir nochmal kurz das Thema Stromimporte streifen wollen, und alle sagen, ja, nee, wir wollen ja kein Stromimporteur sein oder Strombettler. Wir sind aber Energieträgerbettler. Also, wenn man mal diese polemischen Gedanken weiterspinnt. Deutschland importiert Energieträger. Wir sind ein ressourcenarmes Land. Wir haben zwar die eigene Braunkohle, können wir nicht weit transportieren. Das ist wirtschaftlich nicht sinnvoll. Die wird dort verbrannt, wo sie gefördert wird, im Tagebau. Wir importieren Steinkohle, wir importieren Öl, wir importieren Erdgas. Das ist ganz normal und irgendwie wird die Diskussion nicht geführt, dass wir davon Weltmarktpreisen abhängig sind, aber beim Strom wird die Diskussion aufgemacht. Das muss man auch mal vielleicht im Verhältnis sehen. Wenn wir uns dann den Verkehrssektor auch nochmal angucken, auch da, also der tut sich auch noch schwer in der Dekarbonisierung, also die Elektrofahrzeuge bleiben wachsen zwar, aber auch da passiert noch nicht so richtig viel. Tatsächlich ist der konventionelle Pkw-Bestand, also mit Verbrennungsmotoren, Diesel oder Benzin, vielleicht zum letzten Jahr ja, weitestgehend stabil. auch da, wenn man mal von so einer Mobilitätswende spricht, also weg vom Individualverkehr hin vielleicht zu ÖPNV etc., das beobachten wir alles nicht, sondern der Individualverkehr ist weiterhin sehr stark, wird auch weiterhin gefordert, gefördert. All da passiert tatsächlich im Moment relativ wenig. Sehr positiv ist tatsächlich der Ausbau von öffentlichen Ladepunkten. Das geht immer noch sehr dynamisch. Das ist, denke ich, sehr positiv. Und zwar in allen Sektoren, also sowohl das normale Laden mit 11 kW, sogar 22 kW. Da sind wir mittlerweile bei über oder knapp 90.000 Ladepunkten in Deutschland. Währenddessen wir so Hochleistungsladesäulen, die also zwischen 150 und bis zu 300 kW Gleichstromleistung bereitstellen können. Da sind wir auch schon jetzt bei über 12.000 Ladepunkten deutschlandweit. Die Entwicklung muss so weitergehen. Das ist ganz wichtig, um auch die Attraktivität für Elektromobilität zu wecken. Insbesondere in Großstädten hat man jetzt, wenn man kein Eigenheim hat, sondern in einer Wohnung wohnt, Miete oder Eigentum spielt dabei erstmal dann gar keine Rolle, und in der Tiefgarage kein Ladepunkt vorhanden ist, sondern öffentlich irgendwo stehen muss, da gibt es natürlich noch viel zu wenig Ladepunkte, die wir dort bereit haben. Das ist natürlich ein echtes Problem. Das muss man berücksichtigen. Was haben wir noch, wenn wir uns dann das letzte Jahr noch mal so ein bisschen angucken? Vielleicht, also nicht ganz unwichtig, ist sicherlich auch die öffentliche Wahrnehmung. Die Sorgen wegen der Klimakrise sind weiterhin da in Deutschland. Also unabhängig davon, was vielleicht vor allem auch der Eindruck in den sozialen Medien entstehen kann. Tatsächlich ist es aber so, dass in der Bevölkerung in Deutschland mehr als die Hälfte besorgt oder sehr besorgt oder äußerst besorgt ist hinsichtlich der Klimakrise. Natürlich insbesondere dann, wenn es mal zu Extremwetterereignissen kommt, dann kommt das nochmal stärker ins Bewusstsein. Aber wir dürfen nicht vergessen, wir haben jetzt in den letzten Jahren auch noch weitere oder letzten Wochen, Monaten weitere Themen gehabt, Energiekrise, Ukraine-Krieg und so weiter. Also da verschieben sich natürlich immer noch die Stimmungsbilder. Dennoch bleibt der Umwelt- und Klimaschutz und bleibt auch die Energieversorgung ein wichtiges Thema, auch wenn sie jetzt in den letzten Jahren etwas an Bedeutung oder in den letzten Monaten etwas an Bedeutung verloren haben. Das ist also tatsächlich schwierig. Ansonsten, was vielleicht auch noch ganz interessant ist, auch das ist ein Ergebnis des Dokuments von der Agora Energiewende, dass in der Bevölkerung die positiven Effekte von Energiewendemaßnahmen oder Klimaschutzmaßnahmen schlechter eingeschätzt werden, als sie tatsächlich sind. Also zum Beispiel der Nutzen, haben wir auch schon diskutiert, von einem Tempolimit auf den Autobahnen wird deutlich schlechter eingeschätzt, als er tatsächlich oder der Nutzen ist. Auch Freiflächenphotovoltaik im näheren Wohnumfeld wird schlechter eingeschätzt, ebenfalls die politischen Klimaschutzmaßnahmen. Da ist auch die Einschätzung in der Bevölkerung schlechter als dann der tatsächliche Nutzen. Das ist sicherlich eine Erkenntnis, also das Glas ist irgendwie in Deutschland halb leer, nicht halb voll. Das ist halt so ein bisschen schade. Zum Schluss jetzt noch mal ein Ausblick. Worauf können wir uns einstellen in 2024? Also wir haben natürlich jetzt Ende des Jahres dann mit dem Bundeshaushalt und den Schwierigkeiten, die damit einhergehen, sehr schwierige Voraussetzungen für den Start 2024 gehabt. Dennoch werden wir im Bereich dem Ausbau der Erneuerbaren eine sehr positive Entwicklung, denke ich, haben. Frage wird natürlich die Finanzierung sein. Also wie können wir das bezahlen? Über welche Mittel? CO2-Abgaben etc. Das kann, denke ich, funktionieren. Man muss aber gucken, wie man das also dann auch volkswirtschaftlich sinnvoll umsetzt. Wie gesagt, der Ausbau der Erneuerbaren wird, denke ich, sehr gut vorangehen. Auch die CO2-Zertifikats, der CO2-Zertifikatshandel wird weiter funktionieren. Im Gebäudebereich ist jetzt erstmal nicht der nächste große Schritt zu erwarten. Das waren einfach auch politisch schwierige Diskussionen. Der Verkehrssektor bleibt der Problemsektor. Dort beobachten wir keine Entwicklung bei der Erreichung der Klimaschutzziele, bei der Reduktion der Treibhausgasemissionen. Das ist auch für 2024 nicht zu erwarten. Das bleibt spannend, obwohl wir dort zumindest im Individualverkehrssektor die Möglichkeiten haben mit Elektroautos. Der Schwerlastverkehr hat noch kein gutes Konzept, batteriebetrieben, Wasserstoff, keine E-Fuels. Und naja, da werden wir dann mal beobachten, wie das wird. Aber es bleibt durch die, und das ist dann tatsächlich nun mal so, durch die schwierige weltpolitische Lage, die wir jetzt haben. Wir haben immer noch den Ukraine-Krieg. Wir haben jetzt in Nahost, in Israel immer noch den Krieg. Das ist schwierig. Das wird dann auch schwierig bleiben jetzt in den 2024. Wir müssen schauen, dass wir uns wirtschaftlich wieder stabilisieren in Deutschland. Das wird dann wahrscheinlich auch viele Diskussionen, die jetzt gerade öffentlich geführt werden, vielleicht wieder ein bisschen beruhigen. Aber in wirtschaftlich schwierigen Zeiten kommt dann alles zusammen. Grundsätzlich muss man aber sagen, und damit fassen wir dann tatsächlich das Thema auch oder die Folge heute nochmal zusammen. Wir sind auf einem guten Weg. Wir sind dieses Jahr, was die Energiewende angeht, Stromsektor einen guten Schritt vorwärts gekommen, Wärmesektor nicht so richtig, Verkehrssektor gar nicht, Landwirtschaft, wir kennen die Diskussionen, die jetzt in den letzten Wochen in Deutschland geführt wurden, auch keine Entwicklung oder wenig Entwicklung, auch die ist zu langsam. Stromsektor positiv. Der wird auch so weitergehen. Das ist auch wichtig, damit wir unsere Ziele erreichen können. Und dann gucken wir mal, was passiert. Aber man hat Anfang 2023 auch nicht vorhersehen können, also wie positiv sich insbesondere die Photovoltaikbranche entwickelt. Das wird sich jetzt in 2024 vielleicht ein bisschen normalisieren. Ich denke, der ganz große Hype ist jetzt wahrscheinlich vorbei. Es wird sich etwas beruhigen, aber bleibt weiterhin positiv. Gut, also wir werden an dem Thema dranbleiben, werden das immer wieder aufgreifen, die Entwicklung beobachten, hier diskutieren. Das kennt man ja schon. Also von daher bleiben wir gespannt, wie es in den nächsten Wochen und Monaten in 2024 weitergeht. Nächste Woche diskutiere ich wieder mit Christian Kamlott. Da werden wir uns mal wieder einem Kohlethema widmen, und zwar keinem Energieträgerkohle, sondern Geldkohlethema. Ich will mit Christian Kamlott das Thema der Vier-Tage-Woche mal diskutieren, wie er das als Marktliberaler sieht. Bin mal gespannt, wie wir da so einsteigen. Und wir hören uns dann alleine in einem energietechnischen Thema dann in 2 Wochen wieder. Vielen Dank fürs Zuhören dieser Folge. Bis zum nächsten Mal.